Werkzeugkasten 1 oder die Schlüssel zur Tür des Vertrauens. Im Kapitel über die Praxis des Cold Reading hast du bereits zwei erste Sprachmuster kennengelernt. Die Umschreibung eigener interner Erfahrungen mittels eines Barnum Statements, zum Beispiel: Geht es dir auch manchmal so, dass du deine vergangenen Entscheidungen viel zu sehr anzweifelst? Und die Rettung durch Faszination. Wirklich nicht? Wie hast du gelernt, das zu vermeiden? In diesem und den nächsten beiden Kapiteln zeige ich dir eine Reihe weiterer Sprachmuster. Sie unterteilen sich in drei Bereiche: Vertrauensmuster, Suggestionsmuster und Rettungsmuster. Manche Techniken fallen in eine Grauzone irgendwo dazwischen. Diese Einteilung stellt also eher eine Hilfestellung für dich dar, um den Überblick zu behalten. Vertrauensmuster sind darauf ausgelegt, mit deinem Gegenüber in Rapport zu kommen. Rapport ist, wenn ihr euch in einer harmonischen Beziehung zueinander befindet, wenn ihr sozusagen auf einer Wellenlänge seid. Hier geht es darum, schnell und effektiv eine Verbindung zu deinen Mitmenschen aufzubauen. Das erste Sprachmuster, die Umschreibung deiner internen Erfahrungen über ein Barnum Statement, fällt in diese Kategorie. Du zeigst deinem Gesprächspartner indirekt, dass ihr ähnlich tickt, und schaffst dadurch eine positive Beziehungsebene. Suggestionsmuster zielen darauf ab, deinem Gegenüber etwas zu suggerieren. Ich verwende den Begriff Suggestion hier so, wie er im Bereich der Hypnose verwendet wird. Suggestion beschreibt den Prozess, durch den extern eine bestimmte Idee generiert wird, zum Beispiel auf assoziative Weise. In der Hypnose werden oft Sprachmuster genutzt, um das hypnotische Subjekt, der Proband oder die Probandin, zu einer bestimmten Idee zu leiten, zum Beispiel, dass es seinen Namen vergessen hat. Da ich mit meinen mentalistischen Wurzeln ganz fest in der Hypnose verankert bin, ich fing mit 12 an, Hypnose zu lernen, benutze ich noch heute intuitiv viele Sprachmuster in meiner Arbeit. Mein System zur Nutzung von Cold-Reading-Techniken im Alltag, das du in der Form von »Kennen wir uns?« hörst, ist aus der Kombination dieser Sprachmuster mit meinem Wissen um Cold-Reading entstanden. Du benutzt also Suggestionsmuster, um die Denkprozesse deines Gegenübers auf bestimmte Pfade zu leiten. Sei es, um ihm zu neuen Einsichten zu verhelfen oder um es von deinen Argumenten zu überzeugen. Rettungsmuster sind diejenigen Taktiken, mit denen du dir aus der Patsche hilfst, wenn ein Barnum-Statement mal nicht angenommen wird. Will sagen, wenn dein Gegenüber sich nicht mit deinem Statement identifiziert oder es gerade heraus abweist, kannst du dir mit Hilfe der Rettungsmuster einen Ausweg schaffen, ohne euren Rapport zu schädigen. Ein Beispiel davon hast du in Form der Rettung durch Faszination schon kennengelernt. Du fragst nach und zeigst dich davon fasziniert, dass dein Gegenüber sich mit dem gemachten Statement nicht identifizieren kann. Die Umschreibung deiner eigenen Erfahrungen über ein Barnum-Statement sowie das Offenbaren scheinbarer Einsichten über dein Gegenüber mittels derselben sind die simpelsten Anwendungen von Cold-Reading-Techniken in der alltäglichen Kommunikation. Versteh mich bitte nicht falsch. Diese beiden Techniken sind zwar simpel, aber auch sehr effektiv. Dennoch ist es sinnvoll, wenn du die hier beschriebenen Sprachmuster ebenfalls erlernst. Stell dir das Ganze wie einen Werkzeugkasten vor. Du hast deinen Lieblingshammer oder deinen favorisierten Schraubenschlüssel, mit dem du einen Großteil der Probleme lösen kannst. Daneben hast du aber noch eine ganze Reihe anderer spezialisierter Werkzeuge, die du bei spezifischen Problemen zum Einsatz bringst. Hier teile ich also mit dir meinen persönlichen Werkzeugkasten. Um dir zu helfen, den Überblick zu wahren, habe ich meine Werkzeuge über drei Kapitel verteilt. Vertrauensmuster findest du in diesem Kapitel, Suggestions- und Rettungsmuster in den nächsten beiden. Vertrauensmuster. Ziel beim Einsatz von Vertrauensmustern ist es, deinem Gegenüber zu zeigen, dass ihr euch ähnelt oder dass du es verstehst. Beides läuft auf dasselbe hinaus. Sofortiges Vertrauen. Du weißt bereits, dass wir geneigt sind, Menschen, die uns intern oder extern ähneln, mehr Vertrauen entgegenzubringen. Wir gehen außerdem intuitiv davon aus, dass Menschen, die uns so richtig verstehen, uns auf irgendeine Art ähnlich sein müssen. Barnum Statements formen hier den Schlüssel, der die Tür zum Vertrauen deiner Mitmenschen öffnet. Teilen interner Erfahrungen. Mit dieser Technik habe ich dich schon vertraut gemacht. Hier fasse ich sie dir noch einmal kurz zusammen. Du beziehst ein Barnum Statement auf dich selbst und gibst dem Gegenüber so das Gefühl, dass du erstens offen über dich selber sprichst und zweitens ähnlich wie dein Gegenüber denkst. Das kann so simpel sein wie ein Barnum Statement mit »Manchmal geht es mir so, dass« einzuleiten. Du sagst dabei nicht »Guck mal, mir geht es manchmal so und so, dir ja wahrscheinlich auch, also sind wir uns total ähnlich«, sondern erlaubst deinem Gegenüber, diesen Schluss für sich selbst zu ziehen. An Ideen und Schlussfolgerungen, auf die wir selber kommen, halten wir mit größerer Wahrscheinlichkeit länger fest. Du kannst diese Technik auch nutzen, um Verständnis bei deinem Gegenüber für deine Argumente aufzurufen. Fühlst du dich etwa unwohl im unflexiblen Job, könnte ein Gespräch, stark vereinfacht, wie folgt ablaufen. Du? Manchmal fühle ich mich total demotiviert, wenn ich zu sehr von allen möglichen Regeln eingeengt werde. Ich brauche immer ein bisschen Abenteuer neben der Routine. Dein Chef? Ja, das kenne ich. Du? Wie könnten wir das am Arbeitsplatz umsetzen? Indem du erst über den Einsatz eines Barnum Statements oder, in obigem Fall, zweier Barnum Statements, Rapport mit deinem Chef aufbaust, öffnest du die Türen zu einer geschmeidigen Diskussion. Dein Chef hat zum einen erkannt, dass ihr auf einer Wellenlänge seid und sich zum anderen mit deinem Problem, zu viel Routine, nicht genug Abenteuer, identifiziert. Sobald du nach einer Lösung dafür fragst, ist die erste Hürde schon längst überwunden. Seit einiger Zeit habe ich das Vergnügen, mich in Comedy-Clubs als Mentalist unter die Comedians mischen zu dürfen. Neben den unglaublich netten Menschen auf und abseits der Bühne ist mir im Rahmen dieser Shows eine Sache besonders aufgefallen. Viele Comedians sind wahre Meister darin, eine Art Barnum-Statement in ihren Shows zu nutzen, um eine Verbindung zum Publikum zu schaffen. Wenn ein Comedian beispielsweise mit »Kennt ihr auch den Moment, wenn« ansetzt, kommt danach mit hoher Wahrscheinlichkeit die Umschreibung einer Situation, mit der sich ein Großteil der Zuhörer identifizieren kann. Eben eine Art Barnum-Statement. Das gibt dem Comedian sowohl Pluspunkte beim Publikum, schließlich machen wir dieselben Erfahrungen, als auch einen Vorteil bei der Durchführung seines Witzes. Das Publikum weiß genau, von welcher Situation die Rede ist. Der Comedian kann jetzt zum Beispiel gerade deshalb in eine völlig unerwartete Situation abdriften oder ein Lacher aus dem Wiedererkennungswert einer brenzligen Lage gewinnen. Jedes Mal wieder bin ich von der Fähigkeit der Comedians beeindruckt, scheinbar mühelos allgemeingültige und erkennbare Gedankengänge, Situationen und Erlebnisse zu beschreiben. Umschreiben des Gegenübers. Statt die eigenen internen Erfahrungen mittels eines Barnum-Statements zu umschreiben, kannst du auch die Erfahrungswelt deines Gegenübers beschreiben. Oftmals tut ein guter Wahrsager genau das, wenn er seinem Klienten ein Reading gibt. Wenn du dein Gegenüber auf diese Art und Weise beschreibst, erreichst du zweierlei. Erstens zeigst du, dass du deinen Gesprächspartner innig verstehst. Zweitens gibst du indirekt ein Kompliment. Dein Gesprächspartner ist offenbar interessant genug, dass du ihm deine volle Aufmerksamkeit schenkst, woraus deine Beobachtung seiner Charaktereigenschaft resultiert. Diese Technik ist ebenfalls relativ simpel in ihrer Anwendung. Wähle ein Barnum-Statement und leite es mit Bezug auf dein Gegenüber ein, etwa Ich glaube, du hast viele Fähigkeiten, die du noch nicht voll ausschöpfst. Oder du bist, glaube ich, auch der Typ Mensch, der manchmal total aufgedreht, dann wieder komplett in sich gekehrt sein kann. Mit Hilfe dieser Technik erweckst du den Eindruck, dein Gegenüber schon besser zu kennen, als du es wirklich tust. Wenn du, wie im zweiten Beispiel, obendrein gekonnt das Wort auch einstreust, implizierst du dabei, dass du ebenfalls so ein Mensch bist. Doppelte Punkte. In der Theorie kannst du jedes beliebige Barnum-Statement für jeden beliebigen Menschen und in jeder beliebigen Situation anwenden. In der Praxis wirst du merken, dass du je nach Situation bestimmte Barnum-Statements auswählst und die Formulierung des jeweiligen Barnum-Statements auch auf dein Gegenüber anpasst. Abhängig vom gewählten Statement legst du den Fokus auf ein anderes Thema. Wenn du dich im Vorstellungsgespräch mit deinem möglichen neuen Vorgesetzten befindest, kann es dienlich sein, eine Aussage einzustreuen wie: Ich habe das Gefühl, dass Sie sich genau wie ich manchmal keine Zeit zum Verschnaufen gönnen, sogar wenn Sie Ihre Ziele erreichen. Aber das weiß ich zu schätzen, das treibt an. Dahingegen wäre es gegebenenfalls unangebracht, in derselben Situation das Gespräch mit Ihre sexuelle Entwicklung hat Ihnen große Probleme bereitet, zu eröffnen. Vielleicht ist es in einem bestimmten Szenario besonders von Vorteil, den Fokus deines Gegenübers auf seine Abenteuerlust zu lenken. Etwa, wenn du deinen Partner davon überzeugen möchtest, endlich mit auf diese große Weltreise mit spontaner Routenplanung zu gehen. In diesem Fall wäre dir mit dem Statement: Kennst du das, dass man sich total eingeengt fühlt, wenn man nur von Regeln und Routine umgeben ist, wenn man sich nach Abenteuer sehnt? Besser gedient als mit: Du bist genau der Typ, der sich ständig Sorgen um seine Entscheidungen macht. Wenn du mit dieser Technik einen Schritt weiter gehen möchtest, dann kannst du deine Umschreibung an einer vermeintlichen oder wirklichen Beobachtung festmachen. Statt einfach nur zu sagen: Ich habe das Gefühl, für dich wäre es manchmal gut, weniger zu zweifeln und mehr zu machen, könntest du dieselbe Aussage mit einer scheinbaren Begründung erden und legitimieren. Weißt du, die Art, wie du sprichst, die Stories, die du mir erzählst, ich glaube, manchmal wäre es gut, wenn du weniger zweifeln und mehr machen würdest. Eine Umformulierung von manchmal zweifelst du stark an der Richtigkeit deines Tuns und an deinen Entscheidungen. Indem du deiner Aussage eine Begründung gibst, zum Beispiel, dass dich das Verhalten deines Gegenübers zu diesem Schluss geführt hat, gibst du ihr sowohl mehr Gewicht als auch bessere Chancen, angenommen zu werden. Auf der Situation basierendes Einfühlungsvermögen. Statt die Barnum-Beschreibung deines Gegenübers an einer bestimmten Verhaltensweise seinerseits festzumachen, zum Beispiel: Die Art, wie du redest, zeigt mir das, kannst du dieselbe Beschreibung auch an seiner spezifischen Situation und an seinen Umständen festmachen. Während unserer allerersten Theatertour in den Niederlanden mit einer Gedankenleseshow hatten wir viel Erstkontakt mit den Dramaturgen der jeweiligen Theater. Das sind die Leute, die entscheiden, welche Acts pro Saison in ihr Theater kommen. Als Künstler möchte man sich mit solchen Leuten natürlich gutstellen. Oft wird das durch überschwängliches Bedanken und eine extra nette Art seitens der Acts versucht. Das funktioniert sicherlich auch, kann aber gegebenenfalls unauthentisch wirken. Besser ist es zu versuchen, sich in so einen Menschen hineinzuversetzen und ein Statement zu machen, das zeigt, dass man ihn versteht. Auf ein nett gemeintes, aber nicht nötiges Hilfsangebot seitens des Dramaturgen antworte ich zum Beispiel: Mach dir keine Sorgen um uns. Ich kann mir vorstellen, dass du im Theater meistens ziemlich aufgeschlossen und redselig sein musst. Da ist es bestimmt schön, wenn man sich auch einen kurzen Moment zurückhalten und runterfahren kann. Indem ich das hier genutzte Barnum-Statement mit »Ich kann mir vorstellen, dass du im Theater« einleite, zeige ich, dass ich mich in die Situation meines Gegenübers hineinversetzen kann. Im obigen Beispiel lehne ich die angebotene Hilfe danach sogar in Anlehnung an mein verwendetes Statement ab. Du bindest ein Barnum-Statement an die Umstände deines Gegenübers an, indem du es auf seine Situation beziehst. Drei Beispiele dafür: In deinem Job muss man bestimmt nach außen hin cool bleiben, auch wenn man innerlich gestresst ist. Ich kann mir vorstellen, dass man nach all diesen Monaten harter Arbeit mal etwas Abwechslung braucht, um die Motivation nicht zu verlieren. Oder: Es ist bestimmt schön, mit seiner Freundin zusammenzuwohnen, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich ab und an auch Zeit für sich wünscht. Im Kapitel über die Entwicklung neuer Statements wirst du später lernen, wie du selber von Grund auf neue Barnum Statements erstellst. Dabei ist es besonders wichtig, dir die Situation deines Gesprächspartners vor Augen zu führen. Das kannst du an dieser Stelle schon mal üben. Empathie: Interne Projektion plus Barnum Statement. Die Grundlage dieser Technik habe ich von einem guten Freund, Rainer Maes, gelernt. Seine Technik der internen Projektion lässt sich durch den gezielten Einsatz von Barnum Statements noch effektiver machen. Interne Projektion ist, wenn du die meistens problematische Situation deines Gegenübers auf dich selbst beziehst, um so eine positive Beziehungsebene zu schaffen. Statt aber nur zu sagen: Wissen Sie, ich hatte gestern auch so eine Situation, was übrigens immer noch ein durchaus legitimer und wirkungsvoller Ansatz ist, fügen wir ein Barnum-Statement über uns selbst hinzu. Wissen Sie, ich hatte gestern auch so eine Situation. Nach außen hin gebe ich mich dann immer ruhig und diszipliniert, aber innerlich regt mich das tierisch auf. Durch das beigefügte Barnum-Statement identifiziert sich unsere Zuhörerin jetzt nicht nur über die intern projizierte Situation mit uns, sondern auch über unsere charakterlichen Ähnlichkeiten. So schaffen wir mit wenig Mühe eine noch tiefere und stärkere Beziehungsebene. Rainer ist einer unserer Gastlehrer in diesem Hörbuch. In einem Interview lernst du ihn und seine Philosophie des Cold Reading später noch kennen. Komplimente und Schmeicheleien. Ein Barnum-Statement wird mit größerer Wahrscheinlichkeit vom Gegenüber angenommen, wenn es im Gewand eines Kompliments daherkommt. Auch wenn wir es nicht alle zugeben und auch wenn wir nicht alle gleich gut mit Komplimenten umgehen können, so lieben wir es insgeheim doch, wenn man uns schmeichelt. Vor allem dann, wenn sich das Kompliment authentisch und wichtig anfühlt. Ein Kompliment zu meiner Stimme, meinem Charakter oder einer besonderen Leistung bewegt mich vermutlich mehr als ein Kompliment zu einem neuen Paar Schuhe, womit ich nicht Letzteres ab, sondern bloß Ersteres aufwerten möchte. Wenn wir ein Kompliment ablehnen, fühlt es sich an, als würden wir unser eigenes Licht ein bisschen unter den Scheffel stellen. Deshalb funktionieren Barnum-Statements in Form von Komplimenten so gut. Wenn ich dich klug nenne, wäre es irgendwie kontraproduktiv, dieses Kompliment abzuweisen. Ein Barnum-Statement zu einem Kompliment umzufunktionieren, ist nicht schwer. Du kannst einfach mit einer kleinen Schmeichelei einleiten, zum Beispiel: Du hast irgendwas Besonderes an dir. Ich wette, du hast ein riesiges Potenzial, das du nur mal anzuzapfen bräuchtest. Oder: Die Leidenschaft, mit der du über Musik sprichst, verrät mir, was für große Träume du hast und dass du dabei bist, das nötige stabile Fundament dafür zu bauen. Du kannst deinem Gesprächspartner auch eine eher negativ fokussierte Variante eines Barnum-Statements annehmbar machen, indem du es mit einem Kompliment einleitest. Du hast so eine Leidenschaft für Literatur, aber ich glaube, manchmal zweifelst du noch zu sehr an der Richtigkeit deines Tuns und deinen Entscheidungen. Merke dir jedoch Richard Websters Rat: Wenn dein Gegenüber merkt, dass du kontinuierlich und auf eine nicht authentische Art und Weise Komplimente machst, um bei ihm einen Stein im Brett zu bekommen, wirst du jeglichen Rapport mit ihm sofort wieder verlieren. Wie bei so vielen guten Dingen im Leben gilt: Übertreib es nicht. Erst negativ, dann positiv. Hierbei handelt es sich um eine Abwandlung der eben beschriebenen Anwendung von Komplimenten. Im Grunde beschreibst du erst eine negative Eigenschaft, die dein Gegenüber haben könnte, beschreibst dann aber, wie sich eben jene Eigenschaft bei deinem Gegenüber positiv verhält. Dies ist eine meiner Lieblingstechniken aus dem Arsenal der Cold Reader. Ich fand sie immer besonders elegant. Beim Handlesen könnte ein Wahrsager sagen, eine kurze Herzlinie deutet auf einen schwachen Charakter. Aber du hast eine relativ lange Linie. Das zeigt, dass deine Persönlichkeit zwar einige Schwächen aufweist, du diese aber allgemein auszugleichen weißt. Das Kompliment gewinnt an Wirkung, weil es im Kontrast zur vorher dargelegten negativen Variante gesehen wird. Statt wie im Reading auf die Handlinien oder auf Tarotkarten zu verweisen, machst du dir diese Kontrastmethode in der alltäglichen Kommunikation auf andere Art zunutze. In einer Diskussion mit einem besonders abergläubischen Menschen, vielleicht zu einem wissenschaftlich nicht haltbaren Thema, könnte etwa folgender Satz fallen. Viele Menschen sind naiv und leichtgläubig, aber ich glaube, du bist stolz auf dein unabhängiges Denken und nimmst Aussagen nicht einfach so ohne Beweis hin. Das Barnum Statement wird aufgrund seines komplementären Charakters mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen und der Sprecher hat sein, womöglich sonst von einer Gefühlsebene aus diskutierendes, Gegenüber über dieses Statement gezielt dahin geführt, sich mit einer rationalen Denke zu identifizieren. Bei dem gemachten Kompliment braucht es sich übrigens nicht strikt um ein Barnum Statement zu handeln. Diese Form funktioniert auch, indem du zwei extreme Charaktereigenschaften miteinander kontrastierst. Möchtest du zum Beispiel einen Geschäftspartner spezifisch dazu bringen, sich mit der Charaktereigenschaft loyal zu identifizieren, könntest du Folgendes sagen. Mit allem, was du durchgemacht hast, könntest du einfach aussteigen und weglaufen, aber du bietest all diesen negativen Erfahrungen mit deiner Loyalität die Stirn. Im ersten Teil des Satzes wird ein negatives Bild einer bestimmten Charaktereigenschaft erzeugt. Du hättest einfach aussteigen und weglaufen können. Im zweiten Teil wird die erwünschte Eigenschaft, du bist aber loyal geblieben, dem Gegenüber als Kompliment und zur Identifikation angeboten. Zauberwort weil. 1978 führte Alan Langner eine mittlerweile weltbekannte Studie an der Harvard University durch. Dabei ging es um die Kraft des Wortes weil, beziehungsweise um die gesteigerte Überzeugungskraft eines Arguments oder einer Bitte, wenn diesen eine Begründung hinzugefügt wird. In Langners Experiment stellte sich eine Untersucherin im Büro bei einer langen Schlange vor dem Drucker an und bat darum, vorgelassen zu werden. Der Versuch wurde dreimal ausgeführt. Beim ersten Mal bat die Untersucherin nur darum, die Warteschlange zu überspringen. 60% der Wartenden kamen ihrer Bitte nach. Beim zweiten Mal wurde ein triftiger Grund für die Bitte gegeben. So etwas wie, weil ich gleich zu einem Jobgespräch muss und die Bahn sich verspätet hat. Dieses Mal wurde sie in 94% der Fälle vorgelassen. Beim dritten Mal wurde ein nicht triftiger Grund gegeben. Darf ich vor, weil ich kopieren muss? Hallo? Darum stehen ja all die Menschen da zum Kopieren? Laut Langners Studie ließen noch immer 93% der Wartenden die Untersucherin die Schlange überspringen. Ein Beleg der Wirksamkeit des Wortes weil. Dabei kommt es der Studie zufolge nicht einmal darauf an, wie gut der Grund ist. Wichtig ist nur, dass es überhaupt einen Grund gibt. Wir Menschen sind von Natur aus so angelegt, dass wir die Welt in kausalen Zusammenhängen von Ursache und Wirkung verstehen. Das bedeutet, dass wir hinter jedem Geschehnis eine Ursache suchen und dass wir jeder Handlung folgend eine Wirkung erwarten. Wenn ein Ball um eine Ecke gerollt kommt, dann schlussfolgern wir, dass etwas diesen Ball angestoßen hat. Die Ursache. Stoßen wir einen Ball an, dann erwarten wir, dass er ins Rollen gerät. Die Wirkung. Dieses Gedankenkonstrukt der Kausalität führt uns oftmals zum Fallstrick, und zwar immer dann, wenn wir dort Ursache und Wirkung sehen, wo es keine gibt. Ein bekanntes Beispiel finden wir mit Bezug auf alternative Heilmethoden, wie etwa das Heilen mit Händen. Stell dir vor, ein an Krebs erkrankter Mensch lässt sich mittels Chemotherapie behandeln. Die Resultate der Behandlung sind nicht unmittelbar ersichtlich. Aus Sorge entscheidet sich dieser Patient einige Wochen später, auch noch einen Reiki-Heiler aufzusuchen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Chemo schon gegriffen, ohne dass der Patient sich dessen bewusst ist. Jetzt wird die alternative Heilmethode durchlaufen. Beim nächsten Check beim Arzt wird festgestellt: Hurra! Die Krankheit ist auf dem Rückzug. Allerdings könnte der Patient jetzt fälschlicherweise annehmen, dass dies der Reiki-Behandlung geschuldet ist, da sich sein Zustand ja scheinbar direkt danach verbesserte. Hier wird eine falsche Kausalität erstellt. Der Patient sieht eine vermeintliche Ursache in der kurz zuvor durchlaufenden alternativen Heilmethode und spürt dann die Wirkung, die aber einer anderen, vorigen Ursache, nämlich der Chemotherapie, geschuldet ist. Kritisch wird das Ganze, wenn dieser Patient beim nächsten Mal aufgrund dieser Erfahrung nur noch diese alternative Heilmethode anwendet und dann möglicherweise keine Wirkung mehr erfährt. Anderes Beispiel: Ein Sportlehrer ist überzeugt davon, dass Anschreien die beste Methode ist, seine Schüler zu optimalen Leistungen zu motivieren. Das kann er dir auch beweisen. Jedes Mal, wenn ein Schüler beispielsweise einen besonders schlechten, schlechter als durchschnittlichen, Wurf auf dem Basketballkorb macht, schreit ihn der Lehrer an. Beim nächsten Wurf wirft dieser Schüler meistens besser. Mit dem Anschreien hat das aber nichts zu tun. Statistisch gesehen stehen die Chancen nämlich gut, dass ein Schüler, der beim ersten Mal unterdurchschnittlich schlecht wirft, beim nächsten Mal besser wirft. Darum heißt das Ding Durchschnitt. Er wirft beim ersten Mal einfach schlechter, als er meistens wirft. Unser fiktiver Sportlehrer hat es aber nicht vor Augen, schreit den Schüler jetzt an und siehe da, plötzlich wirft der Schüler besser. Im Kopf des Lehrers formt sich jetzt eine falsche Kausalität und er schlussfolgert, dass das Anschreien beim Schüler eine gesteigerte Leistung hervorruft. Letztes Beispiel: Die Transcendental Choice im Cold Reading. Dieses Phänomen haben wir schon einmal besprochen. Es geht um jene Cold Reader, die sich trotz ihres Wissens um den Fora-Effekt davon überzeugen, dass sie übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Ein Cold Reader gibt seinem Klienten ein Reading, sagen wir mit Hilfe von Lenormand-Karten. Mit Hilfe von Barnum-Statements, guter Technik und ein wenig Glück erzielt er damit beeindruckende Resultate. Jetzt wird es irgendwann leicht, sich davon zu überzeugen, dass die Ursache dieser Resultate nicht im Fora-Effekt, sondern in der übernatürlichen Wirkung der Lenormand-Karten liegt. Eine falsche Kausalität formt sich. Was bringt uns das Ganze in Bezug auf unsere Kommunikation? Viel. Du kannst das Wort weil sowohl in Kombination mit als auch ohne Barnum-Statement mit großem Effekt einsetzen. Wenn du deinem Gegenüber eine Bitte stellst oder eine Idee vermitteln möchtest, lohnt es sich, dem Gesagten immer eine Begründung zuzufügen. Statt nur zu fragen, könnte ich nächste Woche Montag frei haben? Könntest du daraus machen? Könnte ich nächste Woche Montag frei bekommen, weil ich meine Kinder zur Einschulung bringen möchte? Die Zufügung einer Begründung erhöht die Chancen, dass deiner Bitte Gehör geschenkt wird. Das funktioniert auch mit Vorschlägen. Früher diskutierte ich oft mit meinen Kunden über den optimalen Ablauf meiner Performances und Vorträge auf ihren Events. Statt einfach zu sagen, das ist keine gute Idee oder ich würde das eher so machen, begründete ich meine Gegenvorschläge. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das Publikum zu dem Zeitpunkt noch viel zu unruhig ist. Oder ich würde den Vortrag eher an den Anfang des Abends stellen. In meiner Erfahrung erzielen wir da nämlich den größten Effekt, um ihre Message mit dem Publikum zu teilen. In Kombination mit einem Barnum-Statement kannst du das Wort weil auf zwei verschiedene Arten nutzen. Die erste stelle ich dir im nächsten Abschnitt vor, die zweite findest du im nächsten Kapitel bei den Suggestionsmustern. Begründungsmuster 1. Wenn du ein Barnum-Statement mit einer Begründung qualifizierst, erhöhst du die Chancen, dass dieses Statement angenommen wird. Eine Aussage wie "Du hast eine rebellische Seite, auch wenn du sie, wenn nötig, gut unter Kontrolle hast", könnte dann zu "Aufgrund deiner Vergangenheit unter Künstlern und Theatermachern hast du eine rebellische Seite, die du aber zu kontrollieren gelernt hast" werden. Hier wird dem Gesprächspartner das anzunehmende Barnum Statement nicht einfach vorgesetzt, sondern mit einer Begründung versehen. Je nach gewählter Begründung kann einem Statement auch eine andere Stimmung verliehen werden. Wenn du obige Statements zum Beispiel mit "Aufgrund der Notwendigkeit für ein professionelles Auftreten im Job hast du in deinem Liebesleben eine rebellische Seite entwickelt, die du aber in der Öffentlichkeit und im Businessbereich versteckt hältst" einleitest, geht der Unterton plötzlich in eine deutlich flirtende Richtung. Überlege dir also gut, welche Begründung angemessen und deiner Nachricht dienlich ist. Formulierung als Frage. Ich habe dir bereits erklärt, dass die überzeugendsten Ideen jene sind, auf die dein Gegenüber scheinbar selber gekommen ist. Um diese Begebenheit zu deinem Vorteil zu nutzen, kannst du ein Barnum Statement anstatt als Aussage auch als Frage formulieren. Je nachdem, wie du die Frage formulierst, ändert sich der Effekt leicht. Durch das Formulieren einer Frage zwingst du dein Gegenüber, aktiv über das Statement nachzudenken und es auf sich zu beziehen. Das könnte so aussehen. Fühlst du dich manchmal, als wenn dich zu viele Regeln irgendwie einengen und dir deine Motivation nehmen? Denk dein Gegenüber jetzt über diese Frage nach und komm zu dem Schluss: Ja, das stimmt. Weil es sich um ein in der Frage verstecktes Barnum-Statement handelt, dann vermittelst du den Eindruck, als hättest du dich perfekt in es hineinversetzt. Möchtest du stattdessen betonen, wie ähnlich ihr euch doch seid, so kannst du das Wörtchen "auch" in die Frage einfügen. Fühlst du dich manchmal auch, als ob du dir zu oft selber die Schuld gibst? Manchmal kann es sinnvoll sein, den Fokus so auf die geteilte Erfahrung zwischen dir und deinem Gegenüber zu lenken. Zum Beispiel dann, wenn du einen Rat geben möchtest. Statt wie aus dem Nichts mit deinem klugen Rat anzukommen, etablierst du erst, dass du eine ähnliche Erfahrung, im Groben, auch gemacht hast. Im Großen sind wir alle gleich. Die Details unterscheiden sich voneinander. Weil du über ein Barnum-Statement nur relativ unspezifisch andeutest, von welcher Erfahrung du sprichst, bleibt es deinem Gegenüber offen, die Aussage auf seine eigene Situation zu beziehen und entsprechend zu interpretieren. So wirkt es mit etwas Fingerspitzengefühl so, als teiltet ihr viel mehr Details miteinander, als es eigentlich der Fall ist. Ein als Frage formuliertes Barnum-Statement fordert immer Reflexion und Interaktion beim Gegenüber ein und formt deshalb ein mächtiges Werkzeug in unserer sprachlichen Kiste. Zauberwort Du. Schon in meinem vorigen Buch verwies ich immer wieder eindringlich auf die Notwendigkeit, dein Gegenüber mit direktem Pronomen oder seinem Namen anzusprechen. Das hat auch seinen Grund. Es gibt nur wenige Wörter, die so stark unsere Aufmerksamkeit erzwingen, dass wir sie automatisch aus dem Stimmengemurmel auf einer Cocktailparty raushören. Unser Name ist eines davon. Sex und angelehnte Wörter ist ein weiteres. Der sogenannte Cocktailparty-Effekt entsteht, weil wir unser ganzes Leben darauf konditioniert werden, auf den auditiven Reiz unseres Namens zu reagieren. Wenn jemand "Timon" ruft, drehe ich mich um. Ich weiß oder gehe davon aus, dass ich gemeint bin. Bestimmte Themen, die wir als besonders interessant erachten, rufen denselben Effekt hervor. Du hast bestimmt schon mal den Moment erlebt, in dem kurz zuvor noch laut im Raum gesprochen wurde, doch just als du flüsternd von deinem romantischen Abenteuerchen der letzten Nacht erzählst, wird alles zufällig ganz ruhig. Jetzt weißt du, wieso. Um die Aufmerksamkeit deines Gegenübers zu bekommen und zu halten, sowie schnell eine positive Beziehungsebene und das damit einhergehende Vertrauen aufzubauen, empfiehlt es sich deshalb, so oft wie möglich ein direktes "Du", "Sie" geht auch, Hauptsache du nutzt die direkte Ansprache, oder noch besser den Namen deines Gesprächspartners zu benutzen. Wenn du einem Barnum-Statement besonderen Nachdruck und Gewicht verleihen möchtest, kannst du es mit dem Namen einleiten, etwa: "Sophia, hast du auch manchmal das Gefühl, dass deine Mitmenschen deine Mühen nicht wirklich zu schätzen wissen?" Nur wenn dein Gegenüber dir aufmerksam zuhört, kann das Barnum Statement greifen und seine volle Wirkung entfalten. Online-Fanpost Nummer 1. Ich bin der festen Meinung, wenn man eine Stimme hat, egal wie laut und egal wie viele Zuhörer ihr lauschen, dann sollte man sie nutzen und sich für seine Überzeugungen einsetzen. Das mache ich oft und gerne öffentlich, mitunter auch in den sozialen Medien. Nicht all meine Follower teilen meine Ansichten, was durchaus in Ordnung ist. Nicht all meine Follower schätzen meine Statements politischer Natur, was auch völlig in Ordnung ist. Manche suchen die Diskussion mit mir und sehr wenige melden sich mit Streit im Sinn. Auch da helfen Barnum Statements manchmal. Vor einigen Wochen postete ich ein Video, in dem ich zu einem rassistischen Shitstorm Stellung bezog, der online über eine liebe Freundin herging, nachdem sie sich öffentlich gegen Rassismus eingesetzt hatte. Es ging dabei um Schokoküsse, die zur Karnevalszeit von einer Bäckerei stereotypisierend mit dicken roten Lippen und Knochen im Haar oder Fes auf dem Kopf als Mohren dargestellt wurden. Ich stimmte öffentlich zu, dass das nicht gehe und nicht mehr unserer Zeit entspreche. Unter so einer bildlichen Darstellung liegt immer ein ursprünglich rassistisches Bild, auch dann, wenn es vom Käufer oder Bäcker nicht bewusst so wahrgenommen wird. Februar 2019. Instagram @germanchains, Username geändert, reagiert in einer Nachricht auf mein Video. Den Fotos und Texten auf seinem Profil zufolge handelte es sich bei diesem User um einen jungen Mann und seinen Freund, also ein homo- oder bisexuelles Pärchen. Das wurde im späteren Gesprächsverlauf wichtig. @germanchains. Ich bin dann wohl ein böser Rechtspopulist. Es ist langsam echt peinlich, wen ihr alles brandmarkt und wie nah ihr am Wasser gebaut seid. Null kritikfähig, aber austeilen wie die Großen. Wie könnt ihr alles so skandalisieren? Mein fester Freund hat dunkle Haut und findet die Negerküsse voll süß. @Timon Krause. Moin. Danke für deine Message. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Freut mich, wenn dein fester Freund das abschütteln kann. Aber genau wie niemand als böser Rechtspopulist kategorisiert werden möchte, möchte niemand kategorisch aufgrund seiner Hautfarbe als primitiv oder unterwürfig abgefertigt werden. @germanchains. Wenn man in Afrika Gebäck machen würde, das wie ein Weißer aussieht, würde ich mich geschmeichelt fühlen. Das hat auch nichts mit primitiv zu tun. Die sehen halt so aus, mit großen Lippen und dunkler Haut, und ich finde das total hübsch. @Timon Krause. Es geht aber auch weniger darum, dass die Schokolade dunkel ist, und mehr darum, dass da ein Knochen oder ein Fes auf den Kopf gesetzt wird. Dabei handelt es sich um ziemlich heftige Urteile. Der Knochen eben als primitiv und der Fes als Zeichen für Diener. Dass die Dinger Negerküsse heißen, hilft dabei auch nicht. Ich bin neugierig. Würdest du dich auch geschmeichelt fühlen, wenn man anderswo Nazi-Küsse mit einem Hitlerbärtchen und Scheitel backen würde, mit der Andeutung, alle Deutschen seien Nazis? @germanchains. Das mit den Knochen hatte ich noch gar nicht bedacht. Hatte ich wohl überlesen. Aber bei so Vorurteilen kann man sich ja auch denken, ist egal. @Timon Krause. Wahrscheinlich haben dein Freund und du auch schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch manchmal ziemlich alleine gefühlt habt, wenn eure Mitmenschen euch nur wegen eurer Ausrichtung abgewiesen haben. Und vermutlich ist es kein schönes Gefühl, wenn man sich jemals irgendwo unsicher fühlen muss. @germanchains. Ja. @Timon Krause. Und so müssen sich dunkelhäutige Menschen leider oftmals aufgrund von direktem oder impliziertem Rassismus auch heute noch fühlen. @germanchains. Dann wäre mein Vorschlag, die Negerküsse nicht mehr so zu verzieren. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. @Timon Krause. Gute Idee. @germanchains. Ich meinte Schokoküsse, sorry. Hast du die Barnum Statements entdeckt? Sie steckten in der Nachricht, die mit »Wahrscheinlich haben dein Freund und du« anfing. Hier habe ich mit dem Hintergrundwissen, dass German Chains sich in einer nicht-heterosexuellen Beziehung befindet, Variationen der Barnum Statements »Sicherheit ist eines deiner größten Ziele im Leben« und »Du bist auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen« benutzt, um ihm das Gefühl zu geben, verstanden zu werden. In der nächsten Nachricht, sobald sich der Leser über seine eigene Situation mit beiden Statements identifizierte, bezog ich dieselben Statements auf Opfer von Rassismus und die vorliegende Situation. Das Ergebnis? German Chains konnte sich plötzlich mit dem Problem identifizieren und vollzog eine 180-Grad-Wende. So können Barnum Statements nicht nur dabei helfen, dein Gegenüber sich mit dir identifizieren zu lassen, sondern auch mit anderen, nicht anwesenden Parteien.